Macron hat ja nun für viele überraschend sofortige Neuwahl nach dem schlechten Ergebnis bei der Europawahl angesetzt, vor allem auch seiner eigenen Partei. Du meinst, es könnte sein, dass er auf eine Kohabitation hinaus will. Das heißt, er als Präsident bleibt ja bis 2027 im Amt und hätte dann aber eventuell eine Regierung und Parlamentsmehrheit gegen sich. Damit nagelt er sich andererseits auch so ein bisschen selbst den Fuß fest. Das ist ja eigentlich für so einen unternehmenden Menschen wie den Macron nicht gerade besonders schön. Woraus schließt du, dass es so sein könnte, dass er tatsächlich eine Kohabitation anstrebt?
Naja, also es gibt zwei Faktoren. Das erste ist, dass er in einer Situation, in der die extreme Rechte so stark dasteht wie nie. Ich meine, wir haben Wahlergebnisse auf der extremen Rechten, die in ähnlicher Höhe angesiedelt sind wie in den allerletzten Monaten der Weimarer Republik. Auch wenn es natürlich nicht dieselbe Zeit ist und deswegen auch nicht dieselbe Dynamik der extremen Rechten und nicht dieselbe Gewaltförmigkeit der Krise. Aber dass er gerade in dieser Situation das Parlament auflöst und dass seine Partei in die Neuwahl hineingeht, in einer Weise, dass eigentlich ihre parlamentarische Vertretung nur abnehmen und nicht zunehmen kann. Ich sage gleich warum. Das deutet eigentlich darauf hin, dass er, also ich sage, entweder ich gewinne, aber indem ich das Bündnis der Leute, die mich unterstützen, nochmal verbreitere, also indem ich etwa da jetzt auch Linke oder frühere Linke anbinde, oder aber ich nehme die Kohabitation, das heißt die Regierungsübergabe an die französischen Neofaschisten hin, durchaus verbunden mit einer relativ klaren strategischen Ansage, die ich allerdings für ein gefährliches Risikospiel halte, nämlich der strategischen Ansage, die darauf hinausläuft, zu sagen, die werden sich ja zumindest in ökonomischer Hinsicht blamieren und als unfähig erweisen, werden ihre Wähler und Wählerinnen aufgrund ihrer wirtschaftlichen Inkompetenz enttäuschen. Und deswegen steht dann meine Partei im Jahr 2027 bei der nächsten Präsidentschaftswahl besser da. Es gibt ja auch Regierungen, denen das passiert ist, was weiß ich, in völlig anderem politischen Kontext. Die erste türkische Islamistenregierung unter Necmettin Erbakan 1997, die war ein paar Monate im Amt und dann wurde die sturmreif geschossen. Teilweise durch Initiativen aus der Gesellschaft, teilweise auch von Initiativen der dortigen Armee. Damit ist jetzt nicht zu rechnen bei einer Destabilisierung einer RN-Regierung, also einer Regierung des Rassemblement National. Aber klar ist, bei manchen wirtschaftlichen Entscheidungen zumindest, falls die gegebenenfalls regierende extreme Rechte ihre soziale Demagogie, die ihr zur Verbreiterung ihrer Basis dient, in den Vordergrund stellen würde, statt sogenannten wirtschaftlichen Sachverstand, statt wirtschaftlichen Verantwortungsbewusstseins jetzt aus bürgerlicher Sicht, dann würde sie ja auch neben dem Kapital auch die EU-Kommission bei solchen Fragen gegen sich haben. Und Macron sagt sich, okay, wenn die sich jetzt nicht bewähren, dann haben wir dann bessere Chancen 2027. Das wird dann nicht er als Person sein. Er kann ja nicht für drei aufeinanderfolgende Mandate antreten. Er muss mindestens einmal aussetzen, laut Verfassung. Aber es gibt ja Leute in seiner Partei, die dann antreten konnten. Etwa sein jetziger Premierminister Gabriel Attal.
Der den Medvedev dann macht.
Der das dann macht, genau. Also Attal läuft im Moment mit geballter Faust in der Tasche rum, weil er hat ihn ja nur 3 Monate lang Premierminister sein lassen und das findet der Knabe nicht so gut. Er hat es allerdings trotzdem akzeptiert, den Wahlkampf zu führen für die Wahl, die jetzt in 2,5 Wochen bereits ansteht.
Was würde das dann eigentlich bedeuten? Wer ist dieser Bardella, der Chef?
Bardella ist jemand, der in der Pariser Banlieue in Saint-Denis geboren ist, im September 1995, der allerdings schon länger nicht mehr dort wohnt. Das heißt, das ist durchaus jemand, der in einem früheren Arbeiterviertel, hohem und auch seit dem gewachsenen Migrationsanteil aufwuchs, der sich aber dann aus diesem Milieu total verabschiedet hat, der unter anderem durch Beziehung zu einer der Enkelinnen von Jean-Marie Le Pen sich hochgedient hat in der Partei, auch durch die familiäre Anbindung. Also er war zwar nicht verheiratet, aber er war zusammen mit einer der Le Pen, also Jean-Marie Le Pen Enkelinnen, also einer der Nichten von Marine Le Pen, der auch sozusagen zu einem gewissen Wohlstand über seine Parteikollections gekommen ist. Bardella ist jemand, der seine institutionelle politische Karriere mit 19 Jahren begann als parlamentarischer Mitarbeiter von Jean-François Jalques, Schalk ist jemand, der älter ist, der 1957 geboren ist, der 2017 bei der ersten zweiten Präsidentschaftskandidatur von Marine Le Pen, bei der sie erstmals in die Stichwahl einzog, Interimschef der Partei werden sollte, weil sie damals im Glauben, dass sie vielleicht in den Élysée-Palast einziehen könnte, was damals nicht funktioniert hat, bekanntlich auf den Parteivorsitz vorübergehend verzichten wollte. Da musste er dann schnell von der Bildfläche gezogen werden, weil holocaustleugnende Aussprüche von ihm aus dem Jahr 2000 publik wurden, wo er dann schnell aus dem Verkehr gezogen werden musste. Das war also der Mann, in dessen Büro im Europaparlament Bardella seine institutionelle politische Karriere begonnen hat. Und Bardella hat sich dann hochgedient. Er wurde im November 2022 zu Parteivorsitzenden, weil Marine Le Pen nun tatsächlich und endgültig für die kommenden Jahre auf den Parteivorsitz verzichtet hat, zugunsten des Fraktionsvorsitzes in der Nationalversammlung. Er wurde dann also blutjunger Parteivorsitzender mit 26. Also ist jemand, der gut ankommt, der bei jüngeren Leuten gut ankommt, einfach aufgrund seines Lebensalters und weil er entsprechend natürlich auch kulturelle Referenzen hat, was er sich bei TikTok, mit TikTok und anderen Sachen, die eher durch die jüngere und jüngste Generation schon genutzt werden. Er kommt auch bei, sagen wir mal, der mittelalten Generation als idealer Schwiegersohn an, so gibt er sich. Er gibt sich also durchaus auch gewinnend, lächelt, wobei es gleichzeitig ein zynisches Lächeln ist, also ein aufgesetztes Lächeln, weil dahinter kann er durchaus knallhart sein, jedenfalls bei Leuten, die er als seine Gegner und Gegnerin einschätzt. Das lässt sich manchmal ablesen an den Sprüchen, die er klopft gegenüber politischen Konkurrenten, Konkurrentinnen. Zum Beispiel bei einer der Debatten mit den 8 Spitzenkandidaten in der wichtigsten Liste. Es gab ja mehrere Fernsehdebatten, wo alle 8 aufgefahren wurden. Eine davon fand bei einem Fernsehsender am 27. Mai statt. Und da kam die grüne Spitzenkandidatin auch zu Wort und die sprach sehr rational von ökologischen und klimabezogenen Problemen. Und er tat es dann ab mit einem scheinbar gewinnenden Lächeln. Und da sagte dann, ja, ihr Gerede, der Planet, die Vöglein, das ganze Zeug. Also er tat das als Spinnkram ab. Und das zeigt, wie er eigentlich mit Problemen nicht akut hat. Das geht ihm sowas am Arsch vorbei. Aber er ist dann fähig, in einem nächsten Satz in anderem Zusammenhang zu sagen, ja, natürlich haben wir Bewusstsein über die Probleme und das ist die Herausforderung unserer Generation, während er das vorher als die Vöglein und das ganze Zeug abgab. Also er ist durchaus auch ein Zyniker wie andere Berufspolitiker, wie nicht-faschistische Berufspolitiker das auch sein können. Nicht alle, aber
ich wüsste eine ganze Menge. Aber lass uns ein bisschen mehr dann zu den Folgen kommen. Was würde das für die EU bedeuten? Das geht nicht nur, dass er den neuen Orban macht, sondern dass der Front National eventuell EU-Entscheidungen nicht umsetzen will, die bereits existieren.
Da gäbe es natürlich irgendwann eine Sackgasse. Also er kann sich nicht völlig aus dem EU-Recht rausziehen. Also er würde das punktuell bei einigen Themen tun und dann eben auch Strafzahlungen wegen Verfahren der EU-Kommission vor dem EuGH, vor dem Europäischen Gerichtshof kassieren. Das könnte er aber nicht systematisch machen. Der Rassemblement National hat ja auch auf den EU-Austritt verzichtet, wie andere rechtsextreme Parteien, zum Beispiel Geert Wilders, machte noch 2014 Wahlkampf mit minder Europa, mit weniger EU oder minder EU, also auf Holländisch weniger EU, und liebäugelte mit dem Nexit, also dem niederländischen EU-Austritt. Das ist bei Wilders vom Tisch, das ist bei Jobbik in Ungarn vom Tisch, die auf den EU-Austritt verzichteten, und Fidesz, also die Partei von Viktor Orban sowieso. Das ist auch beim Rassemblement National vom Tisch. Also EU-Austritt ist gegessen, weil die Wählerschaft das nicht honoriert, weil das der Wählerschaft Angst macht. Da geht es um Angst um die Ersparnisse, wenn man vom Euro abgeht und Nationalwährung wieder einführt, die vielleicht nicht keine harte Währung wäre. Auf den EU-Austritt hat er verzichtet. Insofern müsste er ja supranationales Recht anwenden. Nur er kann natürlich durch eine harte Verhandlungstaktik mehr nationale Spielräume rausholen. Es gibt ja zwei Ebenen. Es gibt das reine EU-Recht, was im Sozialrecht eine gewisse Rolle spielt. Es gibt viele EU-Richtlinien und Verordnungen zum Arbeits- und Sozialrecht, etwa Richtlinien zur Teilzeit oder Verordnungen zur Teilzeitarbeit, zur Nichtdiskriminierung, zur Gleichstellung von Männern und Frauen. Aber es gibt die andere nicht EU-bezogene, aber europäische Ebene, nämlich die Europäische Menschenrechtskonvention im Rahmen des Europarats. Der Europarat hat nichts mit der EU zu tun, dem gehören auch Russland. Russland ist jetzt suspendiert wegen des Ukraine-Kriegs, aber grundsätzlich Russland und die Republik Türkei an. Die Europäische Menschenrechtskonvention erlaubt es aber, dass ein Mitgliedsland einseitig die Anwendung von bestimmten Regeln suspendiert. Also das ist dann natürlich eine politische Frage, wie eine Regierung damit vor ihrer öffentlichen Meinung gerade stehen kann. Frankreich hat einige Artikel der ERMK, der Europäischen Menschenrechtskonvention, vorübergehend suspendiert nach den Attentaten vom 13. November 2005, also Bataclan und die anderen Massenmordattentate. Da ging es darum, die Befugnisse der Polizei zu erweitern bei Antiterrorermittlungen, bei nächtlichen Hausdurchsuchungen und so weiter. Ob er das jetzt richtig findet oder nicht, aber Frankreich hat alle das Symbol zumindest wahr, dass da die Europäische Menschenrechtskonvention, die ja einiges erlaubt, auch an Sicherheitsmaßnahmen, da suspendiert wird. Das Symbol war mindestens hässlich und wäre unnötig gewesen. Aber Frankreich hat es ja getan. Also da könnte Bardella auch sagen, wenn wir jetzt hier die ERMK suspendieren, was die Anwendung bestimmter Artikel betrifft, dann hat das ja auch Vorbilder. François Hollande tat das im Zusammenhang mit den Attentaten. Es ginge wohl vor allem darum, den Schutz von Ehe und Familie nach Artikel 8 der ERMK insoweit zu suspendieren, als es ja derzeit ein Abschiebehindernis bildet, wenn es darum geht, dass Familien nicht auseinandergerissen werden dürfen. Das wäre sicherlich eine Bestimmung, wo Frankreich einseitig ankündigen könnte. Also da ging es nicht um EU, sondern europäisches Recht, aber im Rahmen des Europarats, wo sicherlich eine solche Regierung ankündigen würde, wir suspendieren das jetzt, damit wir unsere Souveränen auch in der politischen Entscheidung durchsetzen können. Aber also weder EU noch Euro-Austritt als solche würde es geben mit einer solchen Regierung. Davon haben die sich tatsächlich auch verabschiedet. Und jetzt haben wir eine Situation, die so vor 5 oder 10 Jahren nicht existiert hätte, nämlich dass ja nicht identische, aber zumindest vergleichbare Parteien in mehreren EU-Ländern mitregieren. Zumindest als Juniorpartner mitregiert, zum Teil auch als dominierende Partner in Italien, die Fratelli d'Italia und die Lega. Wobei die Lega eine Linie hat, eine härtere Linie, die dem des französischen RN näher kommt als die der Fratelli d'Italia, also der Partei von Giorgia Meloni, die sich eher in die EU-Vorgaben einzufügen versteht und keinen Lärm zu machen versteht. In Finnland regieren die wahren
Finnen. Ja, lass mal das jetzt mal mit dem ganzen Europa ein bisschen. Ich würde dann noch fragen, also das französische Wahlrecht ist ja so, dass es in den Wahlkreisen wird erstmal gewählt und wenn da kein klares Ergebnis rauskommt, werden die beiden besten kandidieren dann im zweiten Wahlgang und auf
nicht unbedingt die beiden bestplatziert. Das ist bei den Präsidentschaftswahlen. Bei Parlamentswahlen muss ein Bewerber oder eine Bewerberin mindestens 12,5% der eingeschriebenen Wähler und Wählerinnen hinter sich vereinigen. Also wenn 100% Wahlbeteiligung sind, dann 12,5% der abgegebenen Stimmen. Wenn die Wahlbeteiligung bei 50%, bei der Hälfte liegt, dann braucht man 25% der abgegebenen Stimmen. Das heißt, im zweiten Wahlgang sind manchmal 2, manchmal 3, manchmal 4 Bewerber. Und dann gewinnt die bestplatzierte Kandidatur.
Ja,
und das heißt, wenn es 4 Bewerbungen sind, könnte es mit 27% reichen, wenn die anderen dann 23 bekommen.
Ja, aber worauf ich natürlich hinaus will, dass sich an dieser Stelle natürlich Wahlbündnisse bilden.
Ja. Ja.
Und da könnte es natürlich für die Rassemblement National auch schwierig werden. Sie haben ja eventuell die Republikaner auf ihrer Seite, aber es könnte ja sein, dass sich zum Beispiel die ganzen linken Kandidaten gegen sie zusammenschließen.
Das hat ja schon stattgefunden. Die Linksparteien haben die Wahlkreise unter sich aufgeteilt, damit es keine konkurrierende Linkskandidatur untereinander gibt. Aber das wird der Rassemblement National versuchen, bei der stärksten stark geschrumpften, aber immer noch im bürgerlichen Lager stärksten konservativen Partei, also Les Républicains. Wird das nicht mit der gesamten Partei gelingen, aber es wird manche Kandidaten geben, die durch den Rassemblement National unterstützt werden, gegen die der RN also keine eigenen Kandidaten aufstellt oder umgekehrt, die sich vielleicht zurückziehen werden zugunsten des RN, wenn denen dann andere Posten versprochen werden. Und dann haben wir noch eine andere, aber kleinere rechtsextreme Partei Reconquête, Rückeroberung, Wiedereroberung, die bei den Europaparlamentswahlen 5,5% erhielt. Bei den Parlamentswahlen waren ihr derzeit 4% prognostiziert. Die ist gerade dabei zu explodieren. Also ihre Spitzenkandidatin bei den Europaparlamentswahlen unterstützt jetzt den Rassemblement National gegen die eigene Partei. Das heißt, die Partei ist dabei auseinanderzufallen. Die fällt auseinander, weil sie es nicht schafft, neben dem RN nochmal ein eigenes Feld sich zu erobern. Und die Républicains explodieren ja auch teilweise. Also Ihr bisheriger Parteivorsitzender, der heute ausgeschlossen wurde oder zumindest vorläufig ausgeschlossen wurde durch den Vorstand, der aber behauptet, er sei immer noch gültig im Amt, der hat ja dazu aufgerufen, zum Wahlbündnis mit dem RN, also dem Verzicht, sich gegenseitig Konkurrenz zu machen, indem man jeweils nur den Bestplatzierten im Wahlkreis stehen lässt. Aber dem werden andere Konservative nicht folgen. Aber sagen wir mal, dadurch, dass kleinere rechtsextreme Kandidaturen eingesammelt werden, Rückkehr wird da nichts zu melden haben, vor allem unter den Bedingungen des Mehrheitswahlrechts, beim Verhältniswahlrecht bei der EU-Wahl war es nochmal anders. Und dadurch, dass auch ein Teil der Konservativen dahinter sein wird, das wird schon einen Block von 35-40% der Stimmen, eher 40, abgeben. Da das wirtschaftsliberale Lager, also das Macron-Lager und die Linksparteien kaum auf den gemeinsamen Zweig kommen, könnte das reichen für die absolute Mehrheit. Jetzt wird es allerdings so sein, dass das Macron-Lager wahrscheinlich vielerorts sagen wird, okay, wir verzichten zugunsten der Linken oder der Konservativen auf eine eigene Kandidatur, sowohl um die Wahlchancen von anderen als der Rechtsextremen zu, sagen wir mal, nicht zu schmälern, als auch, weil das Taktik ist, weil das Macron-Lager wahrscheinlich politisch eher abtauchen wird, um dann nach den oder bei den Kommunalwahlen 2026 wieder aus der Versenkung aufzutauchen, um dann das Rathaus von Paris zu übernehmen, zu versuchen. Und um dann für die Präsidentschaftswahl 2027 aufzustellen. Das ist ja Macrons Strategie für den Fall, dass sein politisches Lager jetzt gewaltig auf die Schnauze fällt bei der Parlamentswahl, was gut möglich ist.
Aber ja, also bei der Parlamentswahl ist es insofern offen, es kann eine Mehrheit des Rassemblement National geben, es kann aber auch eine eher linke Mehrheit geben, nur eine Mehrheit von Macron zeichnet sich irgendwie nicht ab.
Eine linke Mehrheit halte ich auch für unwahrscheinlich. Es ist zwar möglich, es gibt natürlich auch von der Basis Druck. Am kommenden Samstag, also am 15. Juni, werden größere Demonstrationen auf Aufruf der wichtigsten Gewerkschaften hin stattfinden, denen sich Linkskräfte natürlich anschließen werden und diverse Basisinitiativen und Nichtregierungsorganisationen und Menschenrechtsgruppen. Das könnte größer werden, man muss es auf jeden Fall hoffen, es dürfte aber größer werden. Das heißt, es wird schon einen gewissen Druck von der Basis geben, aber auf Ebene der Parteien, jetzt der Apparate, sind diese Parteien ja schon sehr gespalten. Also zwischen der Sozialdemokratie, die jetzt wieder Wind im Rücken hat, weil ihr Kandidat Raphael Glucksmann, ein linksliberaler Schriftsteller, hat ja gut abgeschnitten und hat vor La France Insoumise von Mélenchon abgeschnitten, gab den Unterschied zu 2022 bei Präsidentschaft und Parlamentswahlen. Also ein Teil der Sozialdemokratie sagt schon jetzt, wir emanzipieren uns von La France Insoumise, also von der linkspopulistischen Wahlplattform, die bis jetzt sehr dominierend war, innerhalb der Linken im weiteren Sinne. Und ein Teil der Sozialdemokratie sagt auch, mit LFI wollen wir eigentlich gar nicht mehr. Zum Teil aufgrund ihrer Position zum Israel-Palästina-Konflikt, über die man im Übrigen diskutieren müsste, aber die jetzt natürlich auch benutzt wird von bürgerlichen Kreisen, um die ganze in die Ecke zu drücken, zum Teil wegen mangelnder wirtschaftspolitischer Zuverlässigkeit und Mangelzuverlässigkeit für die NATO und so weiter. Zum Teil schon auch, weil manche Positionen jetzt kritikwürdig sind im Umgang mit Putin zum Beispiel. Also da ist schon die Kluft zwischen, sagen wir mal, dem linkspopulistischen Lager, wo man sich schon sehr von dem pro-westlichen Mainstream absetzt und zum Teil dann auch wieder mit Positionen, die ich auch aus anderen Gründen als der staatspolitischen Berechenbarkeit problematisch finden würde. Aber zwischen Positionen, die da eingenommen werden und denen der wiederaufstrebenden, sagen wir mal, linksliberal-sozialdemokratischen Ecke, da liegen vielleicht nicht Welten, aber halbe Welten dazwischen. Die bürgerlichen Leitmedien, die schlachten das auch aus, um zu sagen, welche Kohärenz, welche Stimmigkeit hat eigentlich dieses Bündnis? Und kauft man nicht die Katze im Sack, wenn die jetzt gemeinsam gewählt werden, wer bestimmt denn dann die Richtung hinterher? Und ist das dann nicht völlig janusköpfig und läuft nicht in zwei Richtungen, wobei es im Übrigen tatsächlich sprengstoffhaltiges Bündnis wäre, falls die Wahlen gewinnen würden, weil es tatsächlich in zwei Richtungen driften würde. Aber das schmälert natürlich auch die Wahlchancen. Umgekehrt gibt es, wie gesagt, den, sagen wir mal, antifaschistisch motivierten Einheitsdruck, was auch erstmal positiv ist.